Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Gespräch. Heute am Mikrofon für Sie Andreas Goos. Unser Thema heute ist gewaltfreie Kommunikation. Am 6. September in diesem Jahr findet in Göttingen der 4. GfK-Tag statt unter dem Motto Aufeinander zugehen. Und aus diesem Anlass beschäftigen wir uns ein bisschen mit dem großen Thema gewaltfreie Kommunikation. Und aus diesem Grund habe ich hier bei mir im Studio zu Gast Bärbel Klein. Hallo Frau Klein.
Hallo.
Ja, vielleicht können Sie selber sagen, was Sie eigentlich genau sind. Ich würde Sie jetzt einfach mal ganz flapsig als Coach bezeichnen im Zusammenhang mit gewaltfreier Kommunikation. Aber Sie machen ja viele verschiedene Sachen.
Mhm, genau. Also ich würde an erster Stelle die Kommunikationstrainerin stellen, also auf Basis gewaltfreier Kommunikation. Und dann, ja, ich mache auch Coaching für Einzelpersonen, mehr aber noch Paarbegleitung und Paartherapie. Und auch, ich war auch viele Jahre Fortbildnerin im Kita-Kontext, aber ich bin 65 und trete auch ein bisschen zurück.
Und kann man sagen, dass dann Ihr Coaching oder auch Ihr therapeutischer Ansatz schon immer auch auf der Basis von dieser gewaltfreien Kommunikation
ja,
ist?
Ja, auf jeden Fall. Also gewaltfreie Kommunikation ist die Basis, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie es ohne geht.
Und das ist natürlich eine gute Voraussetzung jetzt für unsere Sendung heute. Wir haben den Begriff schon öfter erwähnt, gewaltfreie Kommunikation. Vielleicht können Sie, Frau Klein, uns eine kurze Einführung oder einen Überblick darüber geben, was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Ja, kurz ist nicht so einfach. Es heißt ja auch Kommunikation nach Rosenberg und übrigens der Begriff gewaltfrei wird sehr häufig kritisiert, weil es ist ja von was weg, nämlich von Gewalt weg. Was ist es denn eigentlich? Aber das hängt auch mit der Geschichte zusammen. Marsha Rosenberg ist Doktor der Psychologie gewesen, hat sich viel damit beschäftigt, warum Menschen gewalttätig werden, gewaltvoll sind und andere nicht. Und manche, die selber viel Gewalt erlebt haben, werden nicht gewalttätig und andere, die eigentlich ganz anders groß geworden sind, werden gewalttätig. Wo kommt das her? Er war übrigens ein Schüler von Carl Rogers, wer mal so klientenzentrierte Gesprächsführung oder so gelernt hat, dem ist das ein Begriff. Und er hat sich viel mit auch Völkerkunde beschäftigt, insofern, als dass er geschaut hat, was haben Völker eigentlich gemeinsam, in denen der Gewaltpegel niedrig ist, im Vergleich zu Völkern, wo der hoch ist. Und ist darauf gekommen, dass in Völkern, wo so Begriffe wie Schuld, Ehre sehr hoch gehängt sind, da der Gewaltpegel sehr hoch ist. Und eben aufgrund seines Studiums, er war Schüler von Carl Rogers und all diesen Erfahrungen, die er gemacht hat, hat er das Modell der gewaltfreien Kommunikation entwickelt. Er war auch ein absoluter Anhänger Gandhis, daher der Begriff gewaltfrei. Und hat eben quasi ein Modell entwickelt, was wir dann in den Seminaren lehren und lernen, wo drunter eine Haltung liegt, also dieses Modell, kann man sich vorstellen, ist wie ein Geländer oder wie Unterarmgestützen, die über das Lernen in eine Haltung führen, die dann in Gewaltfreiheit führt sozusagen. Und das ist ein lebenslanger Lernprozess, der viel mit Auseinandersetzung mit mir selbst, mit meinen Wurzeln und so weiter zu tun hat und daraus sozusagen dann die Kommunikation im Miteinander gewaltfreier wird, so sage ich es mal.
Ich habe ja vorhin den Titel für diese Workshop-Veranstaltung genannt, Aufeinander zugehen. Und wenn ich, das verstehe ich auch so ein bisschen als so eine ganz rudimentäre, kurze Quintessenz aus dieser gewaltfreien Kommunikation. Sie haben jetzt ja gerade auch gesagt, Ehre, Schuld ist wichtig, aber vor allen Dingen Ehre kommt mir jetzt in den Sinn, dass ja dieses Aufeinanderzugehen teilweise schon eine sehr hohe Kompromissbereitschaft erfordert.
Genau. Vor allen Dingen erfordert Aufeinanderzugehen die Neugier für mein Gegenüber, für den anderen Menschen. Und was im Moment bei uns in der Trainerszene ein sehr großes Thema ist, ist eben Kommunikation mit Andersdenkenden. Ne? Der Rechtsruck in Deutschland, wie geht das überhaupt? Wenn wir Gewaltfreiheit wollen, dann können wir nicht einfach sagen, ich will das nicht und gut ist, sondern dann braucht es auch eine Fähigkeit und eine Kompetenz des Aufeinanderzugehens. Und da üben wir sehr, wie das geht, weil da komme auch ich immer wieder an die Grenzen. Ne, da kommen die Auslöser, dann geht es plötzlich wieder doch um Recht haben. Das ist eine unglaublich hohe Kompetenz, mit jemandem, also für mich zum Beispiel mit jemandem der AfD wählt, im Gespräch zu bleiben. Und von daher ist so die Grundhaltung, ich habe hier meine Position, die aus meinen Bedürfnissen resultiert. Da hast du deine Position, die aus deinen Bedürfnissen resultiert. Die sind überhaupt nicht gleich, aber nicht gegeneinander, sondern wir stellen die nebeneinander und machen ein großes Und dazwischen und versuchen halt in Kontakt, in Verbindung zu kommen. Also wir sagen immer so diesen Satz, gewaltfreie Kommunikation hat nicht die Absicht einer Lösung, sondern die Absicht von Verbindung. Und dadurch löst sie natürlich was, aber nicht Lösung im Sinne, wie wir das meistens verstehen, sondern es lösen sich die Knoten eher so. Von daher haben wir uns auch für den Titel Aufeinander zugehen entschieden.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie kommen bei bestimmten Sachen auch immer an Ihre Grenzen.
Oh ja.
Und das ist natürlich, auch wenn wir reden natürlich jetzt hier über was Offenes oder wo sich etwas öffnet, trotzdem komme ich natürlich jetzt als Fragesteller und sage, wo sind denn da Grenzen oder wo würden Sie sagen, da geht's nicht weiter? Weil das gibt es ja wahrscheinlich auch.
Natürlich gibt es das. Ich habe ja ein Stresssystem. Ne? Und für mich ist die Grenze der gewaltfreien Kommunikation mein Stresssystem. Wenn plötzlich da ein Trigger ist und mein limbisches System, wir sagen auch, ich reagiere limbisch, plötzlich zack, zack macht, was ich ja nicht entscheide im kognitiven System, sondern was viel früher passiert, bevor ich denken kann, dann kann ich nicht mehr empathisch zuhören zum Beispiel, dann kann ich nicht mehr klar denken, sondern dann reagiere ich aus einem Muster heraus. Wenn wir sozusagen mehrere sind, die nur aus Mustern reagieren, dann gibt es Krieg, dann kommen wir nicht zusammen. Und das ist auch immer wieder die gute Frage, so wirklich ein Training zu checken, die Bewusstheit zu entwickeln, oh, ich bin wieder in einem Muster gelandet, also meine Muster zu erkennen und Strategien zu haben, da wieder rauszukommen. Und das schaffe ich auch manchmal nicht alleine. Und deshalb schätze ich die GfK-Community so. Also eins der Leitlinien ist, schaffe dir ein Netzwerk, eine First Aid Emergency Hotline.
Ja.
So, wenn ich merke, ich bin getriggert, ich kann mit meinem Mann gerade nicht reden zum Beispiel, dann rufe ich meine Freundin an. Die ist auch GfKlerin und dann hört die mir zu. Und plötzlich entspannt sich was. Mein Mann macht das auch. Und dann können wir ganz anders da wieder drauf gucken.
Also im Grunde eine Art Supervision tatsächlich. Nur, dass man eben nicht komplett woanders hingeht, sondern dass die Community das stützt, weil sie alle ähnliche Probleme oder Ansätze haben.
Oder Intervision würde ich vielleicht
Intervision, ja genau, genau, das ist die Intervision. Sie haben jetzt ja gesagt, empathisch zuhören ist wichtig. Dafür ist ja auf jeden Fall, so könnte man vielleicht sagen, entscheidend, dass ich in der Lage bin, das, was die andere Person sagt oder macht, nicht zwangsläufig als böse gemeint zu interpretieren, sondern ich gehe erst, es ist etwas, sie machen etwas, das mir nicht passt, aber sie machen es nicht, weil sie mir was Böses tun wollen, sondern weil sie für sich das erstmal so haben wollen. Und dann knallt es zwar, aber ist das so ein Weg, den ich dann gehen kann, dass ich sage, okay, das regt mich auf oder das fängt auch an, mich zu triggern oder das kann mich triggern, aber sie machen das nicht, um mich zu triggern. Das ist ja schon was, was ich erkennen muss in dem Moment.
Ganz genau. Und da sind wir bei einem der Leitsätze der GfK oder Grundannahmen. Nämlich, also Marsha Rosenberg ist drauf gekommen, dass jegliches Handeln, was wir tun, immer als Wurzel Bedürfnisse hat. Und niemand tut irgendetwas aus Bosheit. Und selbst wenn ich das als Bosheit interpretiere, sind darunter Bedürfnisse. Und das lernen wir in der gewaltfreien Kommunikation. In Bezug auf mich selbst, also ich erlebe das ja auch bei mir selber, dass ich plötzlich Dinge tue und hinterher denke, oh, wie blöd bin ich denn? Ja, und mich dann selber anfange zu zerfleischen. Inzwischen weiß ich, ich habe das gemacht, weil da Bedürfnisse drunter lagen. Und es ist sehr interessant herauszufinden, welche. Und wenn mein Gegenüber irgendetwas tut, was mir nicht gefällt, dann verinnerliche ich im Lernen der gewaltfreien Kommunikation immer mehr, das tut die nicht gegen mich, sondern weil sie in diesem Moment keinen anderen Weg zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse kennt als diesen, der mir nicht gefällt. Und das kann ich auch klar kommunizieren, dass ich nicht einverstanden bin. Und gleichzeitig kann ich in Verbindung bleiben und neugierig darauf, welche Bedürfnisse sind denn darunter? Denn die kenne ich. Also Bedürfnisse sind universell. Jeder Mensch, egal ob ich im Kongo wohne, in Russland oder hier, hat die gleichen Bedürfnisse. Jeder Mensch weiß, wie sich das anfühlt, wenn die erfüllt sind oder nicht. Und natürlich haben sie in unterschiedlichen Völkern unterschiedliche, wie soll ich sagen, Gewichtungen oder Wertungen. Aber wenn ich da immer mehr lande, wird es viel leichter, zum Beispiel einen Vorwurf zu hören, eine Kritik zu hören, in dem Bewusstsein, das ist eine Aussage über die Person, die hat gerade eine Not, die will gehört werden und kann loslassen, dass mit mir was nicht stimmt. Das ist ein Lernprozess, aber also der macht das Leben sehr viel leichter.
Okay, dass mit mir was nicht stimmt, ist vielleicht auch eine gute Überleitung zum Thema Ihres Workshops, den Sie anbieten an diesem GfK-Tag am 6. September. Und zwar, der ist ein bisschen länger, ich lese ihn jetzt mal vor. Ihr Thema ist, oder Ihr Workshop heißt, vom heilsamen Umgang mit einem unangenehmen Gefühl, wie meine Scham mir zur Freundin wird. Das heißt, bei Ihnen geht es um Scham. Vielleicht können Sie uns einfach mal so einen Überblick geben über diesen Begriff, beziehungsweise was ist Scham, was steckt da alles drin, welche Ebenen gibt es da?
Das ist auch eine große Frage. Wo fange ich an? Also Scham ist erstmal ein Gefühl, eine Emotion. Wobei ich habe 2002 mit der GfK angefangen und da habe ich noch gelernt, Scham und Wut sind keine Gefühle im Sinne der gewaltfreien Kommunikation. Mhm. Also aus heutiger Sicht betrachtet eigentlich ein spannender Ansatz. Und noch bei meinem Assessment, also das Wochenende, wo ich meine Zertifizierung bekommen habe, sagte eine der Assessorinnen, als das Wort Scham fiel, ja, die tun wir mal in den Papierkorb, das ist ja kein Gefühl. Und ich weiß noch, dass mich das sehr irritiert hat. Und in der gewaltfreien Kommunikation fangen wir ja an, den Zugang zu unserer Gefühlswelt wieder zu lernen. Also durch geschichtliche Hintergründe, Drittes Reich, aber viel weiter davor, haben sich ja die meisten Menschen abgewöhnt zu fühlen. Also das ist einer der ersten Lernprozesse in der GfK, auch Gefühle differenzieren wieder zu lernen. Also man kriegt richtig wie so eine Vokabelliste, da stehen an die 100 Begriffe drauf. Und ich mache oft den Scherz, die ist auswendig zu lernen. Das ist natürlich Quatsch, aber es geht darum, diese Begriffe benutzen zu lernen. Das musste ich richtig lernen. Also Wut zum Beispiel kannte ich überhaupt nicht. Und ich dachte auch Scham nicht zu kennen. Und ich habe dann viel, viel später das Modell von Vivian Dittmar kennengelernt, die ja ein ganz eigene Ansicht zu Gefühlen hat, ein ganz eigenes Modell, was ich super finde und eine super Ergänzung für die GfK. Und sie sagt, es gibt eigentlich nur 5 Gefühle-Qualitäten. Das ist die Wut, das ist die Trauer, die Angst, die Scham und die Freude. Und das macht mir so viel Sinn, also wenn ich das als emotionale oder Gefühle-Qualitäten betrachte. Und gerade die Scham, die hat es mir da wirklich angetan. Ungefähr zeitgleich haben mein Mann und ich eine Paar- und Sexualtherapie begonnen, über 2 Jahre, sehr intensiv. Und Sexualität und Scham ist ja nicht voneinander zu trennen. Ne? Und da bin ich so mit meiner eigenen Scham konfrontiert worden, und habe kapiert, wie viel ich tue oder nicht tue aus Scham. Also es wurde mir immer bewusster. Und ich hatte vorher so viel Angst vor der Scham und das kennen wir alle, fühlt sich total scheiße an. Ich sag irgendwas und merke, oh, das war hier gar nicht angesagt und will im Erdboden verschwinden. Und ich bin ein Typ, ich werde dann eher stumm, ich sag da nichts mehr. Und andere würden eine Scham-Wut-Vertauschung machen, würden wahrscheinlich eher sagen, ja, du machst doch selber doofe Sprüche oder so. Und genau, also an der Stelle bin ich sehr neugierig geworden und auch habe mir meine Scham sehr genau angeguckt. So, wann tritt die auf? Was will die mir eigentlich sagen? Und wie Wim Dittmar sagt, also die Gefühle haben alle eine Schattenseite und eine Kraft- und Lichtseite. Ich verkürze das jetzt sehr. Mhm. Und die Schattenseite ist halt die Selbstzerstörung. Ich gerate in Blockaden, ich in Starre. Und das ist ja das, wie wir das auch in der Regel kennen. Und sie sagt, die Lichtseite der Scham ist die Selbstreflexion. Das habe ich erstmal überhaupt nicht verstanden. Aber inzwischen finde ich das genial. Also angenommen, das nehme ich mal für ein Beispiel, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Mhm. Und also es war nicht ganz ohne. Und man war wer, wenn man Sprüche klopft. Und das kann ich. Also einer macht einen doofen Spruch, der nächste einen drauf. So, ne? Das habe ich gelernt, als Kind schon. Und ich bin mit einem Mann verheiratet, der ist in einem akademischen Haushalt groß geworden. Der kennt das überhaupt nicht und der mag das auch nicht. Und dann passiert das in unserer Interaktion immer wieder vor kurzem erst, deswegen komme ich auf das Beispiel, dass wir mit Menschen zusammen sind und plötzlich geht das Sprücheklopfen los und ich hau so einen Spruch raus, ist auch ein automatisiertes Phänomen, was ich eigentlich überhaupt nicht mehr will, ist mir auch peinlich und ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber irgend sowas wie, naja, mein Kerl könnte auch mal ein paar Pfund abnehmen oder irgend sowas, ja. So, was passiert dann? Also ich glaube, noch vor 10 Jahren oder so hätte ich die Scham wahrgenommen, hätte wahrgenommen, dass es für ihn schwer ist zu hören und hätte sowas gesagt, naja, stell dich mal nicht so an, stimmt doch. Mhm. Also quasi Scham-Wut-Vertauschung. Und jetzt war es so in der Situation, mein Körper schickt mir ein Gefühl. Ja, ich kann das körperlich spüren, dieses oh. Und zur Freundin machen, mir meine Scham zur Freundin machen, damit meine ich sozusagen dieses Gefühl willkommen heißen. Hey, du willst mir was sagen. Und was willst du mir denn sagen? Boah, ich habe gerade offensichtlich eine Grenze überschritten, nämlich die meines Mannes mit dieser Bemerkung, was ich eigentlich überhaupt nicht will. Mhm. Aber es ist passiert im Affekt. Und dann befähigt mich sozusagen diese Selbstreflexion dazu, erstmal anzuerkennen, wow, es ist im Affekt passiert, es tut mir leid, es war im Rahmen meiner Möglichkeiten und Grenzen in diesem Moment, also auch Selbstannahme ist auch eine Lichtseite der Scham, und es befähigt mich, in Kontakt zu gehen, ohne mich selbst zu zerfleischen, ne, indem ich sage, boah, du, das war gerade für dich nicht toll, dass ich das gesagt habe, ne? Nee, das war nicht toll. Und kann sozusagen mitfühlen, also Empathie empfinden für den Schmerz, den es in ihm möglicherweise ausgelöst hat. Und dann führt es mich in die Verbindung. Ne? Also Scham ist eigentlich das Gefühl, was wir brauchen, um sozialkompetent zu sein, um wieder in Verbindung zu gehen.
Für mich ist ja Kommunikation immer erstmal ja, eine Beziehung mit einem Außen. Mhm. Ich kommuniziere jetzt mit Ihnen, indem wir miteinander reden. Mhm. Aber in diesem Fall ist es ja was, und das finde ich ganz interessant, dass nach innen geht. Also Sie haben natürlich jetzt ein Gegenüber, wo Sie sagen, okay, jetzt da schäme ich mich, weil ich habe etwas gesagt, was jemanden verletzt hat. Mhm. Aber Sie treten jetzt ja nicht in Kommunikation, also sicherlich auch mit der Person erstmal, sondern jetzt geht es ja bei Ihnen darum, dass sie sich mit dieser Scham auseinandersetzen und kommunizieren. Das finde ich für mich jetzt erstmal, ist es ein neuer Ansatz oder ein neuer Denkansatz, dass ich da nach innen gehe mit der Kommunikation.
Genau. Und das macht die gewaltfreie Kommunikation eben auch. Also gewaltfreie Kommunikation ist ja erstmal ein Modell, sagte ich schon. Und dieses Modell fußt quasi wie auf drei Säulen oder Teilprozessen, wenn man so will. Und der eigentlich allerwichtigste aus meiner Sicht ist die Selbstempathie oder empathische Selbstreflexion. Mhm. Also das heißt, es passiert etwas im Außen. Und das ist eben das, was ich lerne. Ich lerne meine Gefühlewelt wieder kennen. Ich lerne die Sprache meines Körpers. Was will mein Körper mir eigentlich mit diesen Gefühlen, die wir eigentlich haben? Das ist ja eine Fähigkeit. Was will er mir da eigentlich mit sagen? Es gibt einen Trigger im Außen, dann spüre ich in meinem Körper etwas und nehme mir den Raum quasi für Selbstempathie. Also wenn man so in gewaltfreie Kommunikation einsteigt, so die ersten Kurse besucht, hört man das erstmal theoretisch. Aber letztlich geht es darum, genau das immer wieder zu üben. Durch Tagebuchschreiben, durch im Nachhinein Situationen reflektieren. So, was war da im Moment in mir? Lebendig ist so ein Terminus. Mhm. Oder, was ich gerne sage, das habe ich mal von einem Kursteilnehmer, der sagte, ja, man kann doch dafür total gut aufs Klo gehen, da kann man doch immer hingehen, so, ne, fast immer. Also ich habe einen Trigger und bevor ich zurückballer, was meistens nichts nützt, was mir meistens hinterher leid tut, was ich dann sage im Affekt, lieber zu sagen, ich gehe mal gerade aufs Klo, mhm, und da erstmal so körperlich oder was auch immer dann ist und mir selber diese vier Schritte in der gewaltfreien Kommunikation zu erlauben, nämlich was ist da eigentlich gerade passiert, die Beobachtung, und was fühle ich denn jetzt? Was ist da in mir lebendig? So, welche Gefühle sind da gerade auf meinem inneren Chefsessel? Schönstenfalls noch, was davon gehört hier wirklich hin? Was ist ganz alt? Also das ist auch nochmal so, gewaltfreie Kommunikation mit mir selber, meinem inneren Kindergarten und so weiter. Mhm. Und auf welche Bedürfnisse weisen mich diese Gefühle hin? Und dann, vierter Schritt, die Bitte, und wie will ich damit jetzt umgehen? Ne? Und das, diesen Aspekt, diesen Prozess nennen wir Selbstempathie. Und eigentlich, so, und die zwei weiteren sind eben der Selbstausdruck, ich teile mich mit. Mhm. Und der dritte ist die Empathie. Ich höre dem anderen zu. Und das ist sozusagen die Magie der Kommunikation, wenn wir gewaltfreie Kommunikation anwenden. Also ich bin mit ihm, ihnen im Kontakt. Sie sagen etwas. Ich merke, ist für mich schwer zu hören. Dann atme ich erstmal. Erste Hilfe bei Stress. Dreimal atmen. Und in diesem Atemzug schon, wenn ich das trainiert habe, das ist ein Training wirklich, kriege ich mit, das Gefühl ist ausgelöst, das ist mein Bedürfnis, will ich das jetzt sagen, halte ich es für mich, und dann kann ich eine Entscheidung treffen, wie ich damit umgehen will. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich gehe nochmal auf das zurück mit dem Ingmar, meinem Mann, mhm, das Beispiel, ne? Da haben wir hinterher, also ich habe in dem Moment wirklich Scham gespürt und gemerkt, da habe ich was gesagt, da habe ich für ihn eine Grenze übertreten. Und das tut mir total leid. Das nenne ich Schamkompetenz. Und hinterher bin ich auf ihn zugegangen und habe gesagt, du Ingmar, dass ich diese blöde Bemerkung gemacht habe, war für dich doof. Ne? Also das heißt, Bedürfnis nach Verbindung, nach Kontakt, auch nach Reflexion der Situation, nach Gemeinschaft. Dieses Bedürfnis sozusagen war so stark, dass klar war, ich spreche ihn an. Und dann eben die Bitte, kannst du mir mal sagen, wie ist das für dich? Und dann hat er auch gesagt, boah, sag mal, dass du immer solche Sprüche raushaust. Was ist da los mit dir? Das möchte ich gerne verstehen. Mhm. Das war für mich schwer zu hören. Und dann, du bist echt neugierig, willst von mir hören, was da war? Und dann, und so sind wir in einen Kontakt gekommen, morgens beim Kaffee im Bett, sein Ritual bei uns, was unsere Beziehung wieder ein Stück mehr in die Tiefe gebracht hat. Und ich bin da total dankbar für. Und das war möglich, weil ich meine Scham inzwischen kennengelernt habe. Und weil ich nicht mehr dem, oder selten, sagen wir mal selten, viel seltener, nicht mehr dann dieses, was ich früher gemacht habe, Scham, Wut, Vertauschung, jetzt stell dich mal nicht so an, sondern, Ah, das Gefühl will mir was sagen. Es will die Beziehung, es will die Brücke bauen. Und so wie ich Scham kennengelernt habe, vor allen Dingen als Kind, nämlich Scham-Schuld-Verknüpfung, macht es eher einen Abgrund.
Können Sie das ein bisschen so erläutern, wie inwiefern Scham und Schuld miteinander zusammenhängen?
Ja, da habe ich so meine ganz eigene Hypothese in der Vergangenheit gebildet. Ich versuche gerade, das auch noch mal so zu verschriftlichen und leider weiß ich die ganzen Quellen gar nicht mehr. Auf jeden Fall, also Marsha Rosenberg sagt ja auch, wir leben seit über 8000 Jahren in einer Schuldkultur, in einer patriarchalen Dominanzkultur, die auf Schuld basiert. Und wenn wir so an Mittelalter, katholische Kirche und so, wissen wir gleich sofort, was gemeint ist so, ne? Und ich kann mal so auf meine Erziehung Bezug nehmen. Also sozusagen Schuld und Scham wurde so miteinander verkuppelt. Also ich habe einen Fehler gemacht und du bist jetzt schuld. Du hast diesen Fehler gemacht, dass hier, was weiß ich, nicht funktioniert. Und jetzt musst du bestraft werden. Oder erstes Schuljahr, Frau Steinkamp sitzt mir immer noch in den Knochen. Ab in die Ecke und schäm dich. Und erst wenn du kapiert hast, wie es läuft, kannst du wiederkommen. Und das heißt, die Scham ist direkt verknüpft durch diesen Schuldaspekt mit der Angst, die Zugehörigkeit zu verlieren. Und das macht sie so krass existenziell. Und das bewirkt auch, dass wir die nicht spüren wollen und dann lieber einen Umweg gehen und ironisch werden oder selber wütend oder. Und ist ganz interessant, ist bestimmt schon 10 Jahre her, da haben wir in einem Trainerinnenkontext uns getroffen, eine Woche, das tun wir zweimal im Jahr immer, Experimentierkurs nennt sich das, und wir hatten uns das Thema Scham und Schuld vorgenommen, so Austausch, Übungen entwickeln und so weiter. Und wir hatten ein 3/4 Jahre altes Kind dabei, Krabbelkind, Johanna. Wir waren ungefähr 20 Leute. Und in der Mitte stand eine große Vase, so Meter hoch, mit einer großen Blume drin. Johanna spielte bei ihrer Mama, die ja auch GfK-Trainerin ist, und krabbelte auf diese Vase zu. Und eine Frau machte, und Johanna stoppte, schaute diese Frau an, schaute die Vase an, schaute zu ihrer Mama, schaute die Frau an, also wurde kein Wort gesprochen. Und dann drehte sie um, krabbelte zu ihrem Spielzeug neben der Mama und spielte weiter. Und wir haben da Hypothesen draus entwickelt. Mhm. Der Reim, den wir uns daraus gemacht haben, ist, war das nicht vielleicht eine, wie soll ich sagen, die eigentlich gemeinte, physiologisch angelegte Schamreaktion in dem Sinne, ne, dass Johanna merkt durch das, oh, jetzt übertrete ich die Grenze dieser Person, die ist nicht einverstanden, wenn ich hier weitergehe. Da ist eine Grenze. Und das klingt verrückt, aber dass diese kleine Johanna schon die Fähigkeit hatte, quasi die Entscheidung zu treffen, ich muss die Grenze nicht übertreten, ich kann auch zurückgehen und da spielen. Das klingt jetzt sehr hypothetisch. Und gleichzeitig habe ich daraufhin viel im Internet geforscht, wie ist eigentlich Schamentwicklung entwicklungspsychologisch? Mhm. Und habe tatsächlich mehrere Texte gefunden, in denen steht, dass Scham sich ab dem 3. Lebensmonat entwickelt.
Oh,
und
das
finde ich
früh,
interessant. Ja, das finde ich interessant. Die moralische Entwicklung, die kommt ja viel später, ne? Mit 5, 6 Jahren. Von daher passt für mich wirklich die Hypothese, jetzt auf dieses Beispiel bezogen, Johanna hatte schon die Fähigkeit, körperlich zu spüren, das ist ja nicht kognitiv zu denken, aber körperlich in ihrem System zu spüren, da überschreite ich eine Grenze. Und ich beobachte seitdem viele Kinder, Kleinkinder zu diesem Thema und habe das auch mit meinem Wohnenkel entdeckt. Also, ne, der wollte sich, wir hatten ein Ritual, das hat sich bestimmt 30 Mal so, ergeben. Er kommt in mein Büro, ich sitze am Schreibtisch und er schnappt sich die Druckerpatronen und will die auspacken. Und ich sage, Anselm, die brauche ich noch, die müssen heile bleiben. Kannst du die da wieder hinlegen? Und er legt sie wieder hin. Daneben liegt eine Schachtel, da habe ich so Alltagssachen reingetan, kindertauglich. Und dann habe ich so gesagt, die kannst du nehmen, die Schachtel. Und dann spielt er ganz lange mit dieser Schachtel. Und dann kommt der nächste Tag und er kommt wieder rein, nimmt die Druckerpatrone, schaut mich an, wir wechseln kein Wort. Und er legt sie wieder hin und nimmt sich die Schachtel, die ich dann immer noch mal verändere, was ich da rein tue, und spielt mit der Schachtel. Und ich glaube, das ist ein ganz ähnliches Phänomen.
Können Sie das noch mal ein bisschen erläutern? Das habe ich noch nicht durchdrungen, wie in dieser Situation sozusagen die Scham schon angelegt ist. Mhm.
Genau. Also quasi Scham als Gefühl, was mir, wo der Körper mir eine Botschaft schickt, ich sage es mal so, hier ist die Grenze eines Menschen sozusagen. Und ich könnte sie jetzt übertreten oder ich habe sie übertreten oder auch nicht.
Aber es ist nicht jetzt, sage ich mal, negativ in dem Moment, sondern
eben
es
nicht.
Ist genau. Der reine Lernprozess sozusagen, vielleicht auch, was Sie vorhin gesagt haben, die Lichtseite der Scham.
Genau. Also Scham mit der Lichtseite der Selbstreflexion. Mhm. Ne? Also wenn ich das jetzt auf meinen Wohnenkel übertrage, er nimmt die Druckerpatrone mit, der würde er eigentlich viel lieber spielen.
Ja.
Und schaut mich an, geht überhaupt in Kontakt, ist ja schon toll, ne? Also mit 2 Jahren hört das auf, dann ist er, nein, ich will nicht. Aber der war ein Ja. Und wir haben Kontakt. Und er tariert es aus. Ja? Und ich glaube, dass da auch Scham was mit zu tun hat. Also nämlich sozusagen das Erkennen, hier touche ich eine Grenze von Bärbel an. Hm. Ne? Und die könnte ich überschreiten, aber ich muss es nicht. Also, und da passiert ein Prozess bei ihm. Und meine Hypothese ist, das hat was mit Scham zu tun. Das klingt insofern erstmal abstrakt oder so, weil wir die Scham ja so negativ besetzen.
Ja.
Ne? Und so wollen wir nicht haben. Und das Negative daran ist aus meiner Sicht der Schuld- und Angstaspekt, diese existenzielle Angst. Ich habe Schuld auf mich geladen. Ich werde bestraft, ich verliere die Zugehörigkeit. Hm.
Strafe ist ja auch nochmal so ein Begriff dann dabei.
Genau, ne? Genau, ich werde bestraft, verbunden mit Gedanken wie, ich bin nicht okay, mit mir stimmt was nicht. Und inzwischen bin ich wirklich davon überzeugt, ich bin keine Wissenschaftlerin, aber dass die Scham das überhaupt nicht will, sondern sie zeigt uns auf, wann touche ich meine Grenze, oder die meines Gegenübers. Das ist die Aufgabe dieses Gefühls sozusagen. Und das ist doch toll, weil damit reguliere ich mich und mich in meinen Beziehungen.
Wir haben jetzt ja schon einige Mal den Begriff Trigger erwähnt, was ich jetzt mal so definieren würde als, als Auslöser, den ich aber nicht kontrollieren kann, der mich aber hochbringt emotional. Und es wie kann ich mich denn da enttriggern? Weil dem wohnt ja inne, dass ich erstmal zumindest da keinen aktiven Zugriff drauf habe, sondern es passiert einfach was und ich reagiere in einer Art und Weise, wie es vielleicht auch gewohnt bin, weil es öfter passiert oder weil ich das so kenne oder weil einfach die Emotionen mich übermannen, buchstäblich.
Mhm.
Und es ist ja auch gleichzeitig sind Sie ja auch Trainerin. Mhm. Das heißt, diese Form, also gewaltfreier Kommunikation, ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, ich muss nur öfter mal so dran denken, dann passiert das schon nicht, sondern das steckt für mich drin, das ist auch schon Arbeit, die ich da leisten muss.
Ja, genau. Es ist quasi ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess, würde ich sagen. Ein Prozess, der in eine friedvolle Haltung führt. Was war nochmal Ihre Frage?
Wie kann ich diesen Trigger
danke.
Quasi stoppen? Sozusagen.
Genau. Das ist die Frage, ob ich das überhaupt kann. Und ich glaube, es wäre ein Größenwahn, tatsächlich zu denken, dass ich irgendwann mal so durch die Welt gehe und keine Trigger mehr habe. Dann bin ich erleuchtet. So, aber dafür reicht mein Leben nicht aus, das ist schon mal klar. Sondern eher, ich glaube, es braucht eher die radikale Selbstannahme und Selbstakzeptanz, anzuerkennen, dass ich immer wieder Trigger erleben werde. Und dass das so ist. Und auch im menschlichen Miteinander. Also ich weiß inzwischen ziemlich genau, was für meinen Mann Trigger sind. Und manchmal lösen wir uns gegenseitig aus. Und dann weiß ich, ah, der holt sich jetzt Hilfe bei seinem besten Freund. Und weiß, er kommt wieder. Und ich kann dann gucken, ist das für mich jetzt auch gerade ein Trigger? Ist es oft nicht mehr? Und dann können wir drüber reden. Oder umgekehrt, irgendwas löst mich aus, ich habe einen Trigger. Und dann ist halt meine Verantwortung, mit diesem Trigger umzugehen. Und schönstenfalls, also es ist zum Beispiel, also die GfKler sind ja schon auch ein sonderbares Volk, so untereinander ganz normal im Miteinander, wenn jemand sagt, oh, warte mal gerade, ich bin echt ausgelöst, ich muss mal gerade nachspüren. Wenn man das so in der beruflichen Fortbildung als Beispiel nimmt, dann verdrehen alle die Augen, ja, so können wir doch nicht miteinander reden. Aber für mich ist das total normal inzwischen. Ne? Ich spüre das ja körperlich, dass ich ausgelöst bin. Und dann kann ich das formulieren und alle wissen, ah, ich brauche jetzt was, ich brauche Empathie. Schönstenfalls geht das gerade oder ich nehme eine Auszeit oder. Aber dann ist klar, bei dem Ursprungsthema, da brauchen wir es nicht weiterzumachen. Ne? Das geht gerade nicht.
Aber da trägt sich ja vielleicht auch der Ansatz dann weiter, weil mein Gegenüber überrascht ist über diese Äußerung oder über dieses Äußern dieses, dass ich sage, ja, das löst jetzt gerade was in mir aus, ich kann da nicht weiter drüber reden, weil das ist ja, das hört man ja nicht so oft, sondern die Leute schlucken das runter oder brechen aus.
Genau.
Aber das ist ja schon auch dann letztlich eine Möglichkeit, das so weiter unter die Menschen zu tragen, sage ich mal, weil man eben sieht, ah, okay, da denkt jemand anders, aber ist interessant, ich nehme das mal auf.
Genau. Und dafür brauchen wir das, was ich Schamkompetenz nenne. Ne? Denn es ist ja auch, also wenn ich getriggert bin, das muss ich mir ja erstmal selber zugestehen. Also auch wenn ich im Seminar bin, ne, die Leute gucken mich an, ich bin da die Trainerin und plötzlich merke ich zum Beispiel, entweder ich habe einen Faden verloren oder ich bin ausgelöst, das erlebe ich ja auch. Und für mich war das so ein Türöffner, irgendwann die Fähigkeit zu haben, in so einem Moment mit einer Person, die mich ausgelöst hat oder immer wieder auch auslöst, ist, zu sagen, boah, warte mal gerade, da bin ich gerade selbst verunsichert oder ich weiß auch gerade nicht weiter. Also quasi mir selber zuzugestehen, meine Grenze, die ich gerade erlebe, zu kommunizieren. Und das war für mich der totale Gamechanger. Also das hat mir so viel Selbstsicherheit gegeben, dass ich irgendwann gesagt habe, kann kommen, wer will in meinen Kurs, ich kriege das irgendwie hin. genau, und das hat für mich was damit zu tun, wirklich meine eigene Scham immer mehr kennengelernt zu haben. Das, was mein Körper mir an Signalen schickt, immer besser zu kennen und wie zu wissen, ah, hallo Scham, da bist du ja wieder, was willst du mir denn jetzt sagen? Oder, ne, und mit der Idee, also mit dem Konstrukt im Kopf, es geht um Verbindung, um Beziehung. Die Scham will mich eigentlich in die Beziehung holen. Und nicht, wie wenn der Schuldaspekt da drin ist, einen Abgrund machen. Ich bin nicht okay, muss mich ändern, damit Beziehung überhaupt möglich ist.
Ja, also es ist im Grunde, ich hatte ja vorhin gefragt, wie ich das, also dass das ja eine Kommunikation nach innen ist. Ich kommuniziere im Grunde mit meinem Gefühl. Sie nennen es ja auch in Ihrem Workshop meine Freundin. Gleichzeitig habe ich jetzt aber auch erfahren, dass ich dann ja aber auch trotzdem wieder nach außen kommuniziere, so wie Sie das mit Ihrem Mann beschrieben haben. Erst innerlich und dann aber auch mit der Person, wegen der sie sich schämen, was auch immer jetzt passiert ist. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das nach außen treten ja doch wichtig ist, wenn ich mir überlege, dass ein Effekt dieser Scham ist, wie Sie es vorhin formuliert haben, da stimmt was mit mir nicht.
Ja.
In dieser Mischung aus Scham und Schuld. Ich bin falsch, aber bin ich eigentlich nicht. Genau. Sondern ich habe das quasi verinnerlicht. Und dass es da auf jeden Fall wichtig ist, auch wieder nach außen zu treten.
Mhm. Um genau.
Vielleicht auch mit den relevanten Personen, die das betrifft. Oder manchmal kann man das, wenn das jetzt in die Kindheit geht, vielleicht auch nicht mehr rekonstruieren oder aufrollen oder möchte es auch nicht. Aber das ist ja schon so ein wichtiger Aspekt dann dabei, oder?
Auf jeden Fall. Ganz genau. Also eben, es geht genau darum, sich selber kennenzulernen, auch quasi die Selbstkommunikation zu üben. Und die brauche ich. Ich brauche, also in der GfK wollen wir uns selber voll und ganz mit unserer Lebendigkeit mitnehmen, was immer da ist. Und über allem steht auch immer diese Idee, alles ist willkommen. Also angenommen, wir sind in irgendeiner Diskussion oder wollen irgendwo hin und plötzlich merkt jemand, ich habe einen Trigger, ich kann nicht mehr und schafft das zu sagen. Das ist ja super, weil dann, also dann ist wirklich wie ritualisiert, wir stoppen jetzt den Prozess und schauen, was die Person braucht und danach geht's weiter. Und das schätze ich so in GfK-Communities, so in meinen Projekten, Familienfreizeit zum Beispiel. Wir sind ein Team, 8 Personen, schon viele, viele, viele Jahre. Und wenn die Freizeit kann noch so anstrengend, wir können noch so viele Themen haben. Wenn eine Person sagt, boah, mir geht's total schlecht, dann geht da erstmal der Fokus hin. Und wir haben natürlich aber auch alle gelernt, das schätze ich auch wirklich an jedem in diesem Team, zu unterscheiden, wann bin ich im Drama und will jetzt irgendwas, was eigentlich mein innerer Kindergarten will, oder wann ist es wirklich im Hier und Jetzt. Und ich glaube, Sie merken schon, in der Summe ist es super komplex und wirklich ein lebenslanger Lernprozess.
Ich würde gerne mal einen kurzen Einschub machen, bevor ich es vergesse. Sie haben vorhin gesagt, dass eine Theorie ist, dass es 5 Gefühlsqualitäten gibt. Wut, Trauer, Angst, Scham und Freude. Mhm. Und haben von der Licht- und der Schattenqualität oder der Lichtseite gesprochen. Mhm. Bei der Scham ist es die Selbstreflexion. Mhm. Hatten Sie gesagt, jetzt ist mir aufgefallen, also in meiner Definition, Wut, Trauer, Angst, Scham, negativ, Freude, positiv. Da würde ich erstmal sagen, das ist ein Verhältnis von 4:1. Mhm. Für die Negativen, das ist schon mal schlecht. deswegen würde mich interessieren, wie ist denn das bei Wut, Trauer, Angst, aber auch bei Freude mit den wechselseitigen Licht- und Schattenseiten?
Ja, danke für den Einwand, auf den warte ich dann immer schon so ein bisschen. Genau, also wenn man sich diese Gefühle-Vokabellisten von Marsha Rosenberg anschaut, ist es ungefähr gleich. Also das, was unter dem Oberbegriff Freude steht, nämlich die Gefühle, die mein Körper mir sendet, wenn Bedürfnisse erfüllt sind, haben genauso viele Begriffe, Begriffsmöglichkeiten wie die Gefühle, die mein Körper mir sendet, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und Sie haben gerade diese 4, Wut, Trauer, Angst und Scham, als negative Gefühle bezeichnet. Je mehr wir gewaltfreie Kommunikation lernen, umso mehr hören wir auf, in guten, schlechten, negativen, positiven Gefühlen zu denken, sondern Gefühl ist ein Gefühl. Das ist erstmal gar nichts Schlimmes. Und weil alle Qualitäten deuten auf Bedürfnisse hin. Also Gefühle sind die Sprache für die Bedürfnisse. Also wenn ich zum Beispiel wütend bin, dann heißt das, ich bin mit etwas nicht einverstanden. Ich brauche Klarheit. Ich möchte am liebsten handeln und es verändern, sozusagen. Nun ist bei uns ja Wut sehr mit Zerstörung verbunden. Deswegen wollen wir alle nicht wütend sein. Ich habe meine Wut erst seit wenigen Jahren kennengelernt. Bin ich sehr froh drum. Eigentlich ist Wut so, ich bin nicht einverstanden, ich kann was ändern und dafür gehe ich. Also ist eine Kraft, ne? Und Trauer, etwas ist für mich nicht stimmig, aber ich kann es nicht ändern. Ich lasse es los und ich gehe in einen Trauerprozess. Und die Angst quasi will mir sagen, wow, ich brauche hier Schutz. Oder aber auch, und da das ist Vivian Dittmar, oder aber auch, wow, was will die Angst mir sagen? Was wird hier Schlimmes passieren? In was genau brauche ich eigentlich Vertrauen? Mhm. Und die Lichtseite der Angst ist die Kreativität. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich das kapiert habe. Aber Kreativität insofern, es fällt mir etwas ein. Und das kennen Sie bestimmt, wenn ich vor einem Kurs stehe. Ich habe Lampenfieber, ist ja eine Form von Angst. Mhm. Und ich bin hellwach und lege da voll die Performance hin. Ja? Also ich bin kreativ. Also das heißt, alle diese in Anführungsstrichen in unseren Köpfen konnotierten negativen Gefühle sind eigentlich nicht negativ, sondern wollen uns auf Bedürfnisse hinweisen. Und das ist die Sprache, die wir in der GfK lernen. So, welches Bedürfnis ist jetzt in mir lebendig? Was brauche ich genau? Was will mir dieses Gefühl sagen? Worauf weist mich das hin? Und das heißt auch, in der Kommunikation hören wir auf, stundenlang über das zu schimpfen, was alles blöd ist, sondern wir lernen zu sagen, was ist genau passiert? Ein Satz, keine Geschichten. Und was löst das in mir aus? Welches Gefühl, welche Qualität an Gefühl ist in mir lebendig? Und wo will ich hin? Sozusagen der Blick nach vorne. Ne, mein Bedürfnis ist Verbindung, am liebsten mit dir. Und dann hast du Lust, da mit mir nochmal drauf zu gucken. Also wir kommunizieren nach vorne und bleiben nicht in diesen Vorwurfsümpfen stecken.
Also es würde zum Beispiel bedeuten, wenn wir jetzt mal bei der Angst bleiben, ich habe vor etwas Bestimmtem Angst, also wie Sie jetzt gerade als Beispiel genannt haben, ich habe eine Vortrags- oder auch kenne ich auch aus der Schule Referatssituation, dass ich das zuerst vorher vielleicht nicht so steuern kann, aber dass ich natürlich mir hinterher überlegen kann, okay, da hat das geklappt und da nicht, wenn diese Angst weg ist, um das sozusagen zu nutzen für das nächste Mal. Weil wir da ja auch im Grunde wieder in dieser Trigger-Auslöser-Situation sind. Das ist auch ein Trigger, an dem man vielleicht jetzt erstmal nicht denkt, weil es nichts ist, worüber ich reg mich ja nicht darüber auf, dass ich jetzt Angst habe. Vielleicht rege ich mich darüber auf, dass ich dieses Referat halten muss, aber das ist dann was anderes, sondern ich werde ja durch diese Angst angestoßen und die dominiert mich in dem Moment. Und ich kann sie aber auch nicht in dem Moment gut steuern, aber vielleicht dann hinterher schauen, warum habe ich an der Stelle Angst gehabt und wie kann ich das verhindern? Und da sind wir dann auch vielleicht bei so einem kreativen Akt. Das ist ja so meine Definition, die ich da so raus, oder Deutung, die ich rausziehe.
Ganz genau. Und wenn ich das ein paar Mal mache, ne, eben die Lichtseite der Angst ist ja auch das Vertrauen, dann wächst ja Vertrauen. Ja, also ich hätte mir mit 30 niemals vorstellen können, Kommunikationstrainerin zu sein. Never ever. Und dann plötzlich sagt jemand zu mir, ich lerne GfK, und jemand sagt zu mir, boah, wollen wir nicht zusammen ein Seminar machen? Ich konnte nächtelang nicht schlafen. Also Angst hoch 3, Lampenfieber hoch 3. Und die Person sagte, ich glaube, wir können das. Du kannst das. Und ich setze mich erstmal in die zweite Reihe und wir machen das zusammen und merke, wow, ich kann das. Also wenn ich diese Menschen nicht gehabt hätte, mehrere, die gesagt haben, Bärbel, wollen wir nicht zusammen was machen, wäre ich nicht die, die ich heute bin. Da bin ich super dankbar dafür. Und durch dieses sich langsam sozusagen in diese Rolle reintrauen, habe ich Vertrauen bekommen. Ne? Und Vertrauen wiederum, macht ja auch wieder Kreativität, ja, ruft wieder Kreativität hervor und so weiter. Und von daher ist aus der sehr ängstlichen Bärbel eine sehr selbstbewusste GfK-Trainerin geworden. Die ängstliche Bärbel kommt jetzt immer mehr zum Vorschein, wo ich ganz viele Aufträge abgebe und mich frage, wer bin ich denn, wenn ich nicht mehr GfK-Trainerin bin? Ja, also ich bin gerade in so einem Übergang, ab Oktober bin ich rentenberechtigt und so weiter. Und das macht mir auch Angst. Ja, dieser Übergang macht mir Angst. Und gleichzeitig weiß ich, oder ich sage es mal anders, gleichzeitig bin ich im Vertrauen oder ich habe Angst, was brauche ich, was ist mein Bedürfnis? Das Vertrauen, dass ich das bewältigen kann, dass es Menschen gibt, die mir helfen, dass ich Unterstützung habe. Und damit kann ich gut in diesen Übergang gehen und auch gut diese Angst aushalten, ist schon fast zu viel. Diese Angst spüren, der Raum geben, darüber reden. Und ja, da bin ich super dankbar dafür.
Zu Gast bei mir im Studio ist Bärbel Klein. Bärbel Klein ist Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Und der Anlass ist eine Veranstaltung am 6. September. Dann ist nämlich der 4. Göttinger GfK-Tag. Und Bärbel Klein, Sie haben ja den Workshop, den Sie dort anbieten, vom heilsamen Umgang mit einem unangenehmen Gefühl, wie meine Scham mir zur Freundin wird, ist der Titel. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie denn das, was wir jetzt besprochen haben, das war ja im Grunde jetzt, würde man sagen, ein Einzelgespräch, wie kann man das in einen Workshop einbauen, in dem vielleicht, weiß ich nicht, 5 oder 10 Leute sind? Das ist ja keine Paartherapie oder keine Einzeltherapie. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange so ein Workshop dauert, 2 Stunden. Mhm. Wie läuft das ab? Wie funktioniert das mit der Interaktion?
Also ganz genau weiß ich das auch noch nicht. Ich habe ein paar Ideen im Kopf. Ich habe ja das Thema schon sehr häufig an Seminartagen bearbeitet und mit Gruppen erarbeitet. Da hatten wir dann immer 1 oder 2 ganze Tage Zeit. Und ich habe so eine Vorstellung, dass jeder Teilnehmerin sich auch mit einer konkreten Situation, die Scham auslöst, in irgendeiner Form verbindet oder sich daran erinnert und dann mit einem Misch aus Input und Dyadenformat, also das heißt im Zweierkontakt, eine Person spricht zu einer konkreten Frage, die andere hört zu und dann tauschen die beiden, also gar nicht Diskussion, sondern einfach, also so kann man auch gut sich selbst reflektieren, sozusagen durch aufeinander aufbauende Fragen, durch einen Prozess zu gehen, der deutlich macht, was ich meine, wenn ich diesen Titel wähle, wie die Scham mir zur Freundin wird. Also das ist so mein Bild. Mhm. Also hauptsächlich dieser Misch aus Plenum, Input, Schritt für Schritt, langsam und Zweieraustausche. Sodass auch das Thema, wenn ich jetzt Teilnehmerin bin und mich für ein Schamthema entscheide, das muss nicht die ganze Gruppe wissen, überhaupt nicht. Das wird dann nur eine Person mitbekommen. So. Und das ist in meiner Erfahrung oft ein sehr geschützter Rahmen, wenn wir im Dyadenformat arbeiten.
Ich würde noch mal einen kleinen Überblick geben über diesen Workshop-Tag, weil es gibt vormittags und nachmittags jeweils einen Kurs, den man besuchen kann. Insgesamt sind es 10. Und es geht zum Beispiel dort um einmal das Thema, wie geht Frieden? Dann machen Sie einmal den Workshop über Scham, um mit Klarheit und Empathie konstruktiv zu kommunizieren. Es geht aber auch um Seelenwellness, also auch ein bisschen, also Entspannung ist auch dabei. Also insgesamt ein sehr breites Spektrum zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Liebe Bärbel Klein, vielen Dank, dass Sie hier bei mir waren.
Sehr, sehr gerne.
Dieser Workshop-Tag ist am 6. September. Informationen und Anmeldungen kann man machen über gfk-götting.de. Anmeldungen sind gut, aber man darf auch gerne noch spontan kommen. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Andreas Groß.